Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Wikinger-Armreife.
Genau, und lass mich mal mit einer Frage einsteigen. Was sind heute so die typischen Statussymbole? Also wenn du jemanden siehst und sofort denkst, okay, die Person hat Erfolg.
Eine schicke Uhr vielleicht, Designerschmuck, ein teures Auto?
Ja, genau so. Diese sichtbaren Zeichen von Wohlstand und Status. Bei den Wikingern waren Armreife eins der wichtigsten Statussymbole. Zusammen mit kunstvollen Fibeln, Waffen oder Gürtelbeschlägen. Aber da steckte noch viel mehr dahinter als heute bei einer Rolex.
Inwiefern mehr?
Die waren echte Macht- und Statussymbole. Getragen von Kriegern, Häuptlingen, wohlhabenden Mitgliedern der Gemeinschaft. Ein massiver Silberarmreif sagte sofort, diese Person hat Bedeutung, hat Einfluss, hat Verbindungen.
Und das Material spielte dabei eine riesige Rolle. Bronze war zugänglicher und wurde breiter getragen. Aber auch da gab es enorme Qualitätsunterschiede. Ein kunstvoll gearbeiteter Bronzereif war ebenfalls ein Wertgegenstand. Silber oder Gold? Das markierte dann die absolute Spitze der Elite. Archäologische Funde zeigen das ganz deutlich. In reichen Gräbern findet man gehäuft diese massiven Edelmetallreifen.
Richtig, und bei den Materialien ist auch spannend, dass die Wikinger...
Dass die Qualität der Verarbeitung selbst schon ein Statement war.
Eben, ein grob gehämmerter Bronzereif ist was völlig anderes als ein kunstvoll verzierter Silberarmreif mit so typischen Tiermotiven, Schlangen oder drachenartigen Köpfen. Die Handwerkskunst zeigte auch die Handelsverbindungen. Die Wikinger hatten ja Kontakte bis nach Byzanz und ins Kalifat.
Was mich dabei immer fasziniert, die Wikinger werden ja oft auf dieses Plünderer-Klischee reduziert. Aber das waren hochentwickelte Handwerker und Händler. Die Metallverarbeitungstechniken, die sie beherrschten, waren hochentwickelt, auf dem Niveau der fortschrittlichsten Kulturen ihrer Zeit.
Absolut. Und was viele nicht wissen, diese Armreife hatten auch eine praktische Funktion im Handel. Im sogenannten Hacksilbersystem konnte man Schmuckstücke nach Gewicht als Zahlungsmittel verwenden. Manchmal wurden Armreife sogar zerschnitten, um kleinere Beträge zu bezahlen.
Also quasi eine tragbare Geldbörse am Handgelenk?
So könnte man das sehen, wobei die Hauptfunktion wohl wirklich der Status war. Das Zerschneiden war Teil des Gewichtsgeldsystems, also durchaus gängige Praxis, keine Notlösung.
Und diese Faszination hält ja bis heute an. In der LARP-Szene, im Reenactment, aber auch einfach als modisches Statement. Wikinger-Armreife sind überall präsent.
Da kommen wir heute noch ausführlich hin. Wir schauen uns an, was diese Armreife so besonders machte. Die Symbole, die Designs, die verschiedenen Stile. Runen, Drachen, Flechtmuster. Und natürlich auch, worauf man achten sollte, wenn man sich heute eine authentische Replik zulegen möchte.
Das ist bei historischem Schmuck immer so eine Sache. Die richtige Pflege. Aber das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge behandelt.
Also, Bronze, Silber, Gold. Krieger, Händler, Häuptlinge. Die ganze Bandbreite der Wikingerkultur verpackt in einem einzigen Schmuckstück. Klingt gut?
Klingt nach einer spannenden Reise. Ich bin gespannt.
Dann lass uns loslegen.
Besonders wichtig bei den Armreifen ist aber die gesellschaftliche Dimension. Das waren ja nicht einfach Accessoires, die man sich kaufte, weil sie hübsch aussahen. Die wurden verliehen, verschenkt, vererbt.
Die Häuptlinge wurden sogar als sogenannte Ringgeber bezeichnet. Wobei genau genommen stammt der Begriff aus der altenglischen Dichtung. Im Beowulf ist König Hrothgar der berühmte Ringgiver. Die Idee passt aber perfekt zur nordischen Gefolgschaftskultur. Ein guter Anführer teilt sein Reichtum mit dem Gefolge. Und Armreife waren da ein ganz konkretes Zeichen dieser Bindung.
Du trägst den Armreif deines Häuptlings und jeder sieht sofort, diese Person gehört dazu. Hat gekämpft, hat sich bewährt, wurde belohnt. Die Symbolik ging aber noch tiefer. Stärke, Mut, Familienzugehörigkeit, all das wurde mit diesen Schmuckstücken ausgedrückt.
Und interessant ist, dass nicht jeder das gleiche Material trug. Ein einfacher Krieger hatte vielleicht einen schlichten Bronzereif. Aber ein Häuptling oder erfolgreicher Händler, der trug Silber oder Gold. Die soziale Hierarchie war buchstäblich am Handgelenk ablesbar.
Bei der Symbolik gab es dann verschiedene Ebenen. Also zum einen die persönliche Bedeutung, dann die Schutzfunktion durch...
Durch Runen und andere Verzierungen, genau. Wobei man das richtig einordnen muss. Die Wikinger glaubten, dass bestimmte Symbole Schutz und Glück bringen. Aus heutiger Sicht würden wir das als Aberglaube bezeichnen, aber für die Menschen damals war das absolut real.
Die Runen auf den Armreifen konnten persönliche Botschaften enthalten oder eben Formeln, von denen man sich Schutz erhoffte. Das war Teil ihrer Weltanschauung, ihrer Spiritualität. Nicht anders als Amulette in anderen Kulturen.
Was ich auch spannend finde, es gibt in den Sagas Hinweise auf Schwüre, die auf heilige Ringe geleistet wurden. Sogenannte Tempelringe, die in Heiligtümern aufbewahrt wurden.
Das wird heute manchmal mit den persönlichen Armreifen vermischt. Die Wikinger-Serie hat das ja ziemlich populär gemacht, dieses Bild, wo jemand auf seinen Armreif schwört. Aber historisch gesehen waren das zwei verschiedene Dinge. Die Schwüringe waren kultische Gegenstände, die im Tempel lagen. Die persönlichen Armreife am Handgelenk hatten andere Funktionen.
Ja, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den man betonen muss. Also, die Armreife waren eher das sichtbare Zeichen einer bereits bestehenden Bindung, nicht das Instrument, auf dem geschworen wurde.
Das stimmt. Aber die emotionale Bindung an diese Schmuckstücke war trotzdem enorm. Armreife wurden über Generationen weitergegeben. Als Familienerbstücke, als Zeichen der Kontinuität. Stell dir vor, du trägst den Armreif deines Großvaters, der vielleicht in Irland oder Byzanz gekämpft hat.
Das macht diese Stücke natürlich zu etwas ganz anderem als moderner Schmuck. Da steckt Geschichte drin, Identität.
Und auch eine praktische Komponente. Bei Heiratsbündnissen spielte wertvoller Schmuck eine Rolle. Armreife konnten Teil der Brautgabe, Mitgift oder Morgengabe sein. Als Zeichen der Verbindung zwischen den Familien. Aber Achtung, der rituelle Armreifaustausch wie bei Eheringen, das ist tatsächlich eine moderne Reenactment-Erfindung, keine historische Praxis.
Und die Qualität der Verarbeitung sagte auch etwas über die Handelsverbindungen aus. Ein Armreif mit Motiven, die byzantinischen oder arabischen Einfluss zeigen, der Träger oder seine Familie hatte Kontakte weit über Skandinavien hinaus.
Bemerkenswert ist ja, dass all diese Bedeutungsebenen zusammenkamen. Ein einziger Armreif konnte gleichzeitig Statusmarker sein, Familienerbstück, Schutzsymbol und Zeichen einer politischen Allianz. Diese Dichte an Bedeutung, das haben moderne Schmuckstücke selten.
Und genau das macht diese Armreife heute noch so interessant für Leute, die sich mit der Wikingerzeit beschäftigen. Es ist eben nicht nur Dekoration. Jetzt wird's handwerklich. Denn diese Armreife sind ja nicht vom Himmel gefallen, da steckt echtes Können dahinter. Die Wikinger waren Meister der Metallverarbeitung.
Wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Die hatten ja keine modernen Werkzeuge.
Für aufwendige Stücke lief das über das sogenannte Wachsausschmelzverfahren. Das funktioniert so. Der Schmied modelliert erst ein Wachsmodell aus Bienenwachs, formt den Armreif komplett vor, mit allen Details, Tierköpfen, Mustern, allem. Dann wird das Ganze in eine Masse aus Lehm und Sand eingebettet.
Und dann erhitzt?
Genau, im Ofen. Das Wachs schmilzt raus, läuft ab, daher verlorene Form, und zurück bleibt ein Hohlraum in genau der Form des Armreifs. Da gießt du dann das flüssige Metall rein.
Das heißt, jedes Stück war praktisch ein Unikat. Das Wachsmodell ist ja weg nach dem Guss.
Bei aufwendigen Stücken ja. Bei einfacheren Reifen gab es auch Steinformen, die man mehrfach verwenden konnte. Aber die richtig kunstvollen Arbeiten, Drachenköpfe, verschlungene Muster, die entstanden im Wachsausschmelzverfahren.
Und danach kam noch die Nachbearbeitung, oder? Der Rohguss sieht ja nicht gleich perfekt aus.
Richtig, da kamen dann Feilen, Punzen, Schleifsteine zum Einsatz, die Oberfläche wurde geglättet, Gussnähte entfernt und dann die Feinarbeit. Mit kleinen Punzen wurden zusätzliche Muster eingeschlagen, Linien gezogen. Das war Präzisionsarbeit.
Und diese Werkzeuge sind ja auch archäologisch belegt. In Haithabu zum Beispiel hat man komplette Schmiedewerkstätten ausgegraben. Tiegel, Formen, Werkzeuge. Das waren richtige Produktionszentren.
Haithabu ist ein gutes Stichwort, weil das direkt zur Materialfrage führt. Denn, und das überrascht viele, Skandinavien hatte kaum eigene Edelmetallvorkommen.
Das Silber kam also von?
Von überall her. Hauptsächlich arabische Dirhams. Diese islamischen Silbermünzen flossen zu Zehntausenden nach Norden. Auf Gotland allein wurden über 700 Silberschätze gefunden, voll mit diesen Münzen.
Die haben also mit dem arabischen Raum gehandelt?
Über die russischen Flüsse, Wolga, Dnieper, bis zum Kalifat und nach Byzanz. Die Wikinger tauschten Pelze, Bernstein, Honig, Wachs, auch Sklaven leider, gegen Silber. Und das wurde dann eingeschmolzen.
Das sogenannte Hacksilber. Die haben Münzen und alten Schmuck einfach zerschnitten und nach Gewicht gehandelt. Das war quasi das Rohmaterial für neue Armreife.
Das erklärt auch die Materialabstufung. Bronze war relativ leicht verfügbar. Oft recyceltes Altmetall, Beschläge, Gerätschaften. Silber kam über den Fernhandel. Und Gold?
Das war wirklich selten. Byzantinisches Gold hauptsächlich. Und das blieb der absoluten Elite vorbehalten. Die Menge an Goldschmuck aus der Wikingerzeit ist winzig im Vergleich zu Silber.
Was die Handelsverbindungen zeigt. Ein Häuptling mit Goldarmreif, der hatte womöglich Kontakte bis Konstantinopel oder ins Kalifat. Oder das Gold kam über Zwischenhandel, Tribute wie Danegeld, Kriegsbeute oder Recycling. Das war nicht nur Reichtum, das war ein Statement über deinen Status.
Und über die Fähigkeiten deiner Schmiede. Gold ist zwar weicher und technisch leichter zu formen, aber bei so kostbarem Material durfte halt kein Fehler passieren. Da brauchtest du wirklich die besten Handwerker.
Das bringt mich zu einem Punkt, der oft unterschätzt wird. Diese Schmiede waren hoch spezialisiert. Die konnten Feinarbeit leisten, die wir heute mit Maschinen machen. Und alles von Hand, mit Blasebälgen und Holzkohleöfen.
Wenn man heute eine gute Replik in der Hand hält, die traditionell gefertigt wurde, dann spürt man das irgendwie. Diese Dichte, die Oberfläche. Das ist was anderes als Massenware.
Und das verbindet uns mit den Originalen. Dieselbe Technik, dieselbe Handwerkskunst, nur eben ein paar Jahrhunderte später.
Jetzt zu dem, was diese Armreife so besonders macht. Die Verzierungen. Denn da wurde nicht einfach irgendwas draufgeklopft. Jedes Motiv hatte seine Bedeutung.
Die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Du hast Tierdarstellungen, verschlungene Knotenmuster, Runen und das oft auf einem einzigen Stück kombiniert.
Bei den Tiermotiven stechen vor allem Drachen und Schlangen hervor. Also Drachen werden oft mit Stärke assoziiert und Schlangen mit Schutz. Oder beides zusammen. Die Grenzen waren da fließend, weil Drache und Schlange in der nordischen Vorstellung oft ineinander übergingen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Denk an Jörmungandr, die Midgard-Schlange. Das ist gleichzeitig Schlange und quasi drachenartiges Wesen. Diese Ambivalenz findet sich auch im Schmuck. Ein Armreif mit Schlangenköpfen an den Enden, ist das Schutz, ist das Stärke? Wahrscheinlich beides.
Und dann die Knotenmuster. Die finde ich persönlich am kunstvollsten. Diese endlos verschlungenen Linien ohne Anfang und Ende, das wirkt auf uns nicht nur wie Dekoration.
Nein, das ist, zumindest interpretieren wir das heute so, oder? Die Unendlichkeit, die Verbundenheit aller Dinge. Eine faszinierende Vorstellung, die aber erst ab dem 19. Jahrhundert aufkam, in der Romantik und dem Celtic Revival. Alles hängt zusammen, alles fließt ineinander. Ob das für die Wikinger selbst auch so tiefe Symbolik war oder eher kunstvolle Dekoration, wissen wir ehrlich gesagt nicht sicher.
Ja, und diese Muster findest du auch auf Runensteinen, auf Schiffsdeven, überall. Das war ein zentrales Gestaltungselement der nordischen Kunst. Beim Schmuck besonders schön, weil es sich um das Handgelenk schlingt. Quasi unendlich.
Und der Thorshammer? Der taucht ja auch häufig auf.
Der Mjölnir war eines der beliebtesten Symbole überhaupt. Interessanterweise gerade in der späten Wikingerzeit, als das Christentum sich ausbreitete. Da wurde der Thorshammer fast schon ein Bekenntnis. Ich bleibe beim alten Glauben.
Eine Art Identitätsmarker, ähnlich wie das Kreuz bei Christen, nur eben für die Anhänger der nordischen Götter.
Und dann sind da natürlich die Runen. Die sind ein Thema für sich, weil...
Weil da viel Romantisierung im Spiel ist. Das muss man wirklich differenziert betrachten. Runen waren erstmal ein Schriftsystem. Buchstaben, mit denen man Namen schrieb, Widmungen, kurze Botschaften.
Richtig. Auf historischen Schmuckstücken findest du meistens laufende Inschriften. Wem das Stück gehört, wer es gemacht hat, manchmal kurze Siegensformeln.
Die Vorstellung, dass einzelne Runen als isolierte Symbole getragen wurden, Algis für Schutz, Tivas für Sieg, das ist größtenteils eine moderne Interpretation. Die kommt aus der Esoterik des 19. und 20. Jahrhunderts.
Was nicht heißt, dass die Wikinger ihren Runen keine besondere Kraft zuschrieben. Die glaubten durchaus, dass bestimmte Zeichenkombinationen Schutz bringen oder Glück. Aber eben als Inschriften, als Formeln, nicht als einzelne Zeichen mit fixer Bedeutung.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Menschen der Wikingerzeit lebten in einer Welt, in der das Übernatürliche sehr real war. Dass Zeichen Macht haben können, war Teil ihres Weltbildes. Aus heutiger Sicht würden wir sagen, das war ihr Glaube.
Und dieser Glaube macht die Stücke ja nicht weniger faszinierend. Im Gegenteil. Wenn jemand seinem Armreif eine Formel einritzen ließ, dann steckte da echte Überzeugung dahinter. Das war keine Dekoration. Das war Bedeutung.
Was uns zur Frage bringt, wie unterscheidet man dekorative von bedeutungstragenden Mustern?
Das ist tatsächlich nicht immer eindeutig. Es gibt Funde mit klaren, lesbaren Runeninschriften, die waren offensichtlich semantisch gemeint. Und dann gibt es stilisierte Zeichen, die wie Runen aussehen, aber keine sinnvolle Lesung erlauben.
Pseudo-Runen nennt man die. Die wurden vermutlich rein dekorativ verwendet, weil sie einfach gut aussahen.
Was zeigt, dass die Wikinger durchaus zwischen dem ästhetischen Wert und der Bedeutung unterschieden haben. Ein Armreif konnte schön sein und bedeutungsvoll. Oder eben nur schön.
Diese Vielschichtigkeit macht die Interpretation heute so spannend. Jedes Stück ist wie ein kleines Rätsel. Jetzt haben wir viel über die Geschichte gesprochen, aber Wikinger-Armreife sind ja auch heute noch sehr lebendig.
Und wie? In der LARP-Szene, im Reenactment, beim Cosplay, überall siehst du diese Armreife. Die sind super beliebt und können eine Darstellung echt bereichern. Auch wenn nicht jede Wikinger-Persona die haben muss.
Für dich als jemand, der regelmäßig auf Events unterwegs ist, was macht einen guten Armreif da aus?
Das kommt drauf an, wofür du ihn brauchst. Im Reenactment, wo Authentizität zählt, willst du historisch korrekte Designs und traditionelle Materialien. Bronze, Silber. Keine modernen Fantasy-Elemente, keine übertriebenen Proportionen.
Und im Lab ist das entspannter?
Da hast du mehr Freiheit. Da kann der Armreif auch mal etwas größer ausfallen, dramatischer. Die Drachenköpfe dürfen übertrieben sein. Hauptsache, es passt zum Charakter und zur Geschichte, die du erzählen willst.
Aber die Qualität bleibt wichtig.
Ein Armreif, den du am Handgelenk trägst, muss was aushalten. Gerade auf Veranstaltungen. Du bewegst dich, du kämpfst vielleicht, du bist im Regen. Da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Billige Gussteile mit dünnen Stellen brechen irgendwann.
Spannend ist ja, dass diese Armreife heute fast wie damals als Erkennungszeichen funktionieren. In der Szene siehst du sofort, wer sich Mühe gibt mit der Darstellung.
Ein richtig schöner, schwerer Bronzereif fällt auf. Die Leute kommen drauf zu, fragen, wo man den her hat. Das ist dann fast schon ein Gesprächsöffner.
Und auch außerhalb der Szene sieht man Wikinger-Armreife immer häufiger. Als Alltagsschmuck, als Statement-Piece.
Die passen erstaunlich gut zu modernen Outfits. Dieser robuste, aber kunstvolle Stil, der hat was Zeitloses. Zu Jeans und Lederjacke funktioniert das genauso wie zu einem eleganteren Look. Ich trage meinen Schlangenarmreif manchmal auch einfach so im Alltag.
Hast du Tipps, worauf man wichtig ist, die Verarbeitung? Saubere Gussränder, gut ausgearbeitete Details. Bei Bronze oder Silber sollte das Material gleichmäßig sein, keine dünnen Stellen. Und der Reif muss zum Handgelenk passen. Das klingt banal, aber ein zu enger oder zu weiter Armreif ist unbequem und sieht auch nicht gut aus. Und dann die Frage, will ich ein bestimmtes Motiv? Schlangen, Drachen, Knoten?
Manche wählen bewusst Symbole, die ihnen etwas bedeuten. Andere gehen rein nach Ästhetik. Beides ist völlig legitim. Es gibt keine falschen Gründe, sich für ein Stück zu entscheiden.
Was mich an der ganzen Thematik so
begeistert, dass diese Stücke wirklich Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Du trägst etwas am Handgelenk, das vor 1000 Jahren genauso Bedeutung hatte. Dieselben Formen, ähnliche Materialien, ähnliche Emotionen dahinter.
Das hast du schön gesagt. Diese Armreife sind eben mehr als Dekoration. Sie tragen Geschichte mit sich, ganz buchstäblich.
Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, auf battlemerchant.com findet ihr eine schöne Auswahl an Wikinger-Armreifen in verschiedenen Stilen und Materialien. Und im Blog dort gibt's noch viele weitere Themen rund um Geschichte und historische Ausrüstung.
Das war's für heute von uns. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.